Norbert Rose hat der Bibelstunde den Text aus Psalm 36 zugrunde gelegt und ich lese es nach Luther. Von David, dem Knecht des Herrn, vorzusingen. Es sinnt der Sünder auf Frevel im Grund seines Herzens. Er kennt kein Erschrecken vor Gott. Er schmeichelt Gott vor dessen Augen und findet doch seine Strafe für seinen Hass. Seine Worte sind falsch und erlogen. Verständig und gut handelt er nicht mehr. Er trachtet auf seinem Lager nach Schaden und steht fest auf dem bösen Weg und scheut kein Arges. Herr, deine Güte reicht, so weit der Himmel ist, und deine Wahrheit, so weit die Wolken gehen. Deine Gerechtigkeit steht wie die Berge Gottes und dein Recht wie die große Tiefe. Herr, du hilfst Menschen und Tieren. Wie köstlich ist deine Güte, Gott, dass Menschenkinder unter dem Schatten deiner Flügel Zuflucht haben. Sie werden satt von den reichen Gütern deines Hauses und du tränkst sie mit Wonne wie mit einem Strom. Denn bei dir ist die Quelle des Lebens und in deinem Lichte sehen wir das Licht. Breite deine Güte über die, die dich kennen und deine Gerechtigkeit über die Frommen. Lass mich nicht kommen unter den Fuß der Stolzen und die Hand der Frevler. Vertreibe mich nicht. Da sind gefallen die Übeltäter, sind gestürzt und können nicht wieder aufstehen. Ich bete. Ja, Herr, danke für dein Wort. Danke, dass du uns immer wieder aufforderst, dass du mich immer wieder aufforderst, mich zu erkennen, mein Umfeld zu erkennen. Danke für all das Ausbreiten deiner Güte und Gnade, die dir jetzt immer wieder offenbart wurde in deinem Sohn Jesus Christus. Hilf uns, ein Hörendes zu sein, mit offenen Ohren, mit offenem Verstand, mit offenem Herzen. Begegne uns jetzt an der Stelle, wo wir es gerade brauchen, jetzt aktuell. Bevollmächtige und segne jetzt Norbert auch dazu, uns das zu sagen, was du ihm aufs Herz gelegt hast, dass wir Schritte weitergehen können, wo du zu uns auch weitergehen möchtest. Dir sei Lob und Ehre. Amen.
Wie fängt man ein neues Jahr an? Auch in der Bibelstunde ist ja eine Frage, womit starten wir in ein neues Jahr? Und als es zu diesem Tausch kam, dachte ich, ich will den neuen Quartalsplan nicht gleich beim ersten Mal wieder durcheinander bringen, sondern ich fange mal mit einem Psalmwort an. Und mir war eigentlich dieser eine Vers so wichtig an diesem Abend oder für diesen Abend, nämlich Psalm 36, Vers 10. Denn bei dir ist die Quelle des Lebens und in deinem Licht sehen wir das Licht. Dieser erste Teil nur, diese erste kleine Hälfte, bei dir ist die Quelle des Lebens. Das ist mir deswegen so aufgefallen, weil in den ersten Tagen des neuen Jahres so in den Medien, in den Nachrichten, in den verschiedenen Sendungen im Radio immer wieder kam: Was haben Sie sich für das neue Jahr vorgenommen? Was sind Ihre guten Vorsätze für das Jahr 2022? Und ich muss immer gestehen, ich habe überhaupt keine guten Vorsätze. Ich habe mir gar nichts Besonderes vorgenommen, sondern ich gehe so in das neue Jahr hinein, wie ich das alte auch beendet habe. Aber natürlich auch mit dem besonderen Gedanken, wohin sehen wir denn, wohin schauen wir denn, wenn wir in ein neues Jahr gehen, das noch so völlig unberührt ist, wo man das Gefühl hat, da kann man noch alles noch einmal irgendwie besonders gestalten, noch einmal neu anfangen. Und da kam dieses Wort hinein, denn bei dir ist die Quelle des Lebens. Und mir schien, das ist ein guter Start für dieses neue Jahr 2022. Ähnlich wie auch der Wochenspruch, der schon mit uns gegangen ist in dieser Woche: Welche der Geist Gottes treibt, die sind Gottes Kinder. Nämlich die Frage, was treibt uns denn tatsächlich? Was treibt uns eigentlich wirklich, wenn wir einmal auf unser Innerstes achten, auf das achten, was alles an Dynamik, an Motivation in uns ist? Was treibt uns alles noch? Was ist da noch alles in unseren Herzen? Was ist meine Motivation? Ich könnte auch fragen, wer bin ich eigentlich? Und die meisten würden sagen, ich weiß es nicht. Also, dass wir unseren Namen wissen und wo wir wohnen und dass wir unseren Beruf haben, da können wir ganz vieles erzählen, aber wer wir eigentlich sind, das wissen die meisten von sich nicht. Dass es so etwas gibt, die Tiefenpsychologen sagen, wie ein Lebensskript. Das klingt ein bisschen technisch. Das ist eigentlich nur ein einziger Satz, den man über unser Leben schreiben kann, wo man sagen kann, das ist sozusagen die Überschrift über meinem Leben, über meinem Handeln, über meiner Persönlichkeitsstruktur und alles, was ich tue, alles, wie ich lebe, alles, wie ich mich verhalte, alles, wie ich reagiere in meinem Leben, alles steht unter diesem einen Satz. Und wir haben das immer wieder durchprobiert in verschiedenen Umgebungen mit verschiedenen Personen. Tatsächlich, man kommt immer wieder auf einen Satz, dass jeder Mensch so etwas hat wie einen Satz, ein Lebensskript, eine Haltung, eine Motivation, manche sagen auch eine innere Programmierung, die man in einem einzigen Satz zusammenfassen kann und es stimmt tatsächlich fast immer. Aber es stimmt eben nur für mich. Mein Satz stimmt nur für mich. Und Sie haben Ihren Satz, auch wenn Sie ihn gar nicht kennen sollten. Sie haben Ihren Satz und alles ist unter diesem Satz zusammengefasst. Und davon gibt es Millionen Variationen. Jeder hat seinen eigenen Satz, sein eigenes Skript. Also ich will Ihnen das mal ein bisschen ein paar Beispiele nennen, wie das aussehen kann, was man manchmal auch beobachten kann. Wenn jemand sagt oder zumindest sich so verhält, dass er ausstrahlt, ich bin ein Genie. Ja, es gibt solche Leute, die halten sich für ein Genie, die leben so, die geben sich so, ich bin einfach ein Genie. Nur ich weiß, was richtig ist und kein anderer. Und sie verhalten sich so, nur ich weiß, was richtig ist. Und die anderen, ich bin ein elender Versager. Selbst Menschen, die so vieles tun und so vieles Gutes tun, haben das Gefühl, ich bin ein Versager. Nichts mache ich richtig, alles ist falsch an mir. Und sie machen geniale Dinge, sie tun tolle Sachen, aber sie haben das Gefühl, ich bin ein Versager. Der Satz, du musst perfekt sein, du darfst keine Fehler machen. Oder so etwas wie, das Leben ist gefährlich. Du musst immer auf der Hut sein, immer aufpassen, immer vorsichtig sein. Du darfst nie etwas riskieren. Die Welt ist schlecht, alle anderen sind besser als du oder als ich. Das sind so lauter Sätze und davon gibt es Millionen. Und jeder von uns hat einen solchen Satz, der im Laufe unseres Lebens so entstanden, so geworden ist, so geprägt ist. Und es spielt dabei keine große Rolle, ob ich 20 Jahre oder 70 Jahre alt bin, ob ich Hilfsarbeiter oder Akademiker oder Professor oder sonst irgendetwas bin. Es gibt immer einen Satz, der mein Leben bestimmt und beherrscht. Und es wäre spannend, wenn man das sehen könnte und fragen könnte, wie lautete wohl das Lebensskript eines Paulus, bevor er Jesus begegnet ist? Da kann man ganz vieles erkennen. Man könnte solch einen Satz auch bei ihm entdecken, wenn man ihn aufmerksam liest, bevor ihm Jesus begegnet ist. Petrus hatte ein ganz anderes Lebensskript als ein Johannes. Da können wir ganz sicher sein. Ohne dass Petrus hätte sagen können, das ist mein Lebensskript oder Johannes, so bin ich, sondern sie sind so, wie sie sind und wir wissen nicht, wie wir sind, aber es ist eingeschrieben, eingebrannt in unser Leben. Was hat ein Zachäus getrieben oder einen reichen Jüngling oder ein Judas? Warum mussten sie so sein, wie sie waren und konnten nicht anders? Auch wenn wir manchmal sagen würden, sie hätten aber anders können. Aber sie konnten nicht anders. Sie mussten ihren Weg gehen, manche bis zum bitteren Ende. Was hat einen Martin Luther getrieben, bevor er endlich zum Glauben durchgebrochen ist und den lebendigen Glauben kennenlernte? Was hat einen Mann wie Albert Schweitzer getrieben, dass er sein Leben so verschwendet hat? Wie tief er im Glauben stand, tatsächlich wissen wir nicht, aber dass er getrieben war von einer Idee, von einem Gedanken, das wissen wir ja. Wie lautete das Lebensskript der größten Gestalten der Geschichte? Und wie lautet das Lebensskript der größten Versager, der größten Verbrecher der Weltgeschichte? Die haben auch solch ein Skript, solch eine Programmierung in sich getragen. Warum sind wir so, wie wir sind? Und warum sind die anderen so, wie sie sind? Und das Problem dabei ist immer, man kann das nicht sehen. Der Satz steht bei mir nicht auf der Stirn geschrieben, ich verrate Ihnen den auch nicht, sondern das ist mein Satz und das ist mein Geheimnis. Und vieles von dem, was in meinem Leben gut läuft oder auch was gar nicht gut läuft, kann ich damit sehr deutlich verbinden. Aber in der Regel wissen wir von diesen Programmierungen nichts. Wir wissen nicht, was uns im Innersten treibt. Wir wissen nicht, warum wir so sind, wie wir sind. Wir ahnen das vielleicht manchmal, aber letzten Endes bleiben wir uns selbst und auch andere uns ein großes Rätsel. Das liegt auch daran, dass wir alle große Künstler der Verstellung sind. Dass wir ja nicht nur anderen etwas vormachen, sondern dass wir uns auch gerne selbst etwas vormachen. Nicht aus Bosheit, sondern wir haben ein Bild von uns, wie wir gerne sein möchten. Und wir üben uns darin und wir zeigen uns gerne so, wie wir gerne sein möchten. Wir möchten gerne so gesehen werden, wie uns die anderen auch sehen sollen. Und wir möchten nicht gerne so gesehen werden, wie wir tatsächlich sind. Jedenfalls in bestimmten Bereichen unseres Lebens. Das möchten wir eigentlich vermeiden. Und gerade wir Christen, vermute ich, könnten ganze Bücher darüber schreiben, wie riesengroß die Kluft ist zwischen dem, wer ich bin und dem, der ich sein möchte oder dem, der ich sein sollte oder dem, der ich sein könnte. Das merken wir auch, dass da große Unterschiede noch sehen, noch große Klüfte sind, die wir noch nicht überwunden haben. Man kann das eben als eine Programmierung bezeichnen oder, wie es die Tiefenpsychologen sagen, als ein Lebensskript oder als ein Leitmotiv oder, wie es Paulus ganz einfach sagt, als das Gesetz der Sünde, das in meinem Fleische, in meinen Gliedern wohnt. Und er sagt das absichtlich so geheimnisvoll, weil auch Paulus nicht sagen kann, ich sag dir genau, was in dir vorgeht. Ich weiß, ich sehe sozusagen in deinem Gesicht, wer du bist. Sondern er sagt, da ist ein Gesetz der Sünde in unseren Gliedern, wo wir uns selber wundern, was da alles in uns ist. Das Gesetz der Sünde, das in mir wohnt. Das ist Römer 7, Vers 22 folgende. Denn ich habe Lust an Gottes Gesetz nach dem inwendigen Menschen. Ich sehe aber ein anderes Gesetz in meinen Gliedern, das widerstreitet dem Gesetz in meinem Gemüt und hält mich gefangen im Gesetz der Sünde, das in meinen Gliedern ist. Ich, elender Mensch, wer wird mich erlösen von diesem todverfallenen Leibe. Und wir merken das schon an der Formulierung, dieser Satz, der über unserem Leben steht. Satz und Gesetz sind miteinander verwandt. Dieser Satz ist wie ein Gesetz in meinem Leben. Und das ist eine Macht in meinem Leben, die nicht immer permanent gegenwärtig ist, aber die in den unmöglichsten Situationen plötzlich aufploppt und mit voller Macht zuschlägt. Und dann sehe ich mich, wer ich tatsächlich auch noch bin. Ich bin das nicht nur, aber das bin ich auch noch. Ist das jetzt eine neue Erkenntnis? Nur weil wir da andere Begriffe für haben, aus dem Bereich der Psychologie, das ist keine neue Erkenntnis, das war auch keine neue Erkenntnis von Paulus allein, sondern das ist eine Erkenntnis, die in diesem Psalm 36 schon ganz am Anfang benannt war, nämlich, es sinnen die Übertreter auf gottloses Treiben im Grunde ihres Herzens. Und diese Formulierung ist ja nicht nur eine Ausformung, eine blumige Beschreibung, sondern es sinnen die Übertreter auf gottloses Treiben im Grunde ihres Herzens. Also nicht in Gedanken, nicht nur in dem, was sie sich da vornehmen und ausmalen, sondern in der Tiefe ihres Herzens, in der Verborgenheit ihres Herzens. Ja, manchmal schon gesagt, in der Blackbox ihres Herzens, da wo sie selber nicht durchblicken, was da alles in ihnen ist, da gilt das, es sinnen die Übertreter, sie denken nicht, sondern sie sinnen, da sind die Sinne gefragt, die im Untergrund, im Hintergrund, im Verborgenen in uns wirksam sind, aber es sind unsere Sinne, es ist unser Treiben, all das, was in uns ist. Es sinnen die Übertreter auf gottloses Treiben in der Tiefe ihres Herzens. Im Grunde heißt ja nichts anderes als in der Tiefe, in der Verborgenheit ihres Herzens. Alle ihre Worte sind falsch und erlogen, verständig und gut handeln sie nicht mehr. Sie trachten auf ihrem Lager nach Schaden. Das heißt, bevor sie richtig wach sind, fängt das schon an. Bevor sie etwas gedacht haben, ist das schon etwas in ihnen aktiviert. Sie trachten nach Schaden und stehen fest auf dem bösen Weg. Das heißt, sie kommen dann nicht weg. Sind wie festgenagelt auf diesen Weg, der böse ist, und stehen auf bösem Weg und scheuen kein Arges. Und über allem gilt, meistens wissen sie es nicht. Sie glauben, sie seien genial, sie glauben, sie tun etwas Gutes, sie glauben vielleicht, sie seien fromm und anständig, aber sie sind auf diesem bösen Weg und scheuen nichts Arges. Die Gottlosen stehen also nicht morgens auf und denken darüber nach, was sie heute alles anstellen könnten. Sie sagen nicht früh am Morgen, ich mache mal heute was ganz Verrücktes oder was Verkehrtes oder was Böses. Sie sagen nicht, heute will ich meine Kinder verprügeln oder meine Kollegen demütigen oder beleidigen. Sie sagen nicht, ich will heute mal ganz feige sein. Wir sind ja nicht feige, weil wir uns das vorgenommen haben, sondern wir sind feige, weil da irgendetwas in uns ist, was uns zu Feiglingen macht oder dass wir hinterhältig sein können und gemein. Das haben wir uns nicht vorgenommen. Und wir wundern uns manchmal, wie wir sein können, weil da in uns etwas treibt. Getrieben von etwas, was sie selbst nicht wissen und nicht sehen, in der Tiefe ihres Herzens. Jetzt müssen wir die andere Seite auch noch sehen. Nicht, dass jemand auf den falschen Gedanken kommt und sagt, na ja, dann bin ich ja auch nicht verantwortlich für das, was ich tue. Wenn das so tief in mir verankert ist, dass ich gar nicht anders kann, als so zu sein, wie ich bin und nicht einmal weiß, wie ich tatsächlich bin, dann bin ich ja ein Opfer meines eigenen Herzens. Dann sind die Schuld, die mich zu dem gemacht haben. Und da haben wir natürlich sofort die Richtigen am Wickel, nämlich die Eltern, die Lehrer, vielleicht die Gemeinde, vielleicht die Jugendkreisleiter oder wer uns da immer in die Quere gekommen ist und uns da irgendwas Böses auch mal getan oder gesagt hat. Die Menschen, die irgendwie an mir schuldig geworden sind, dann bin ich ja nicht schuld, sondern all die anderen oder die Zeit, in der ich lebe oder die Gesellschaft oder die Schule oder wer auch immer das sein mag, die anderen sind schuld. Das war die Überzeugung im Kommunismus. Man muss die Gesellschaft verändern, man muss die Gesellschaft neu erziehen und eine neue Gesellschaft formen, damit der Einzelne endlich sich entfalten kann und zu dem werden kann, der er eigentlich sein soll. Man müsste die ganze Gesellschaft anders erziehen. Man müsste manchen Eltern vielleicht die Kinder wegnehmen. Hat man ja auch gemacht. In letzter Konsequenz konnten sie gar nicht anders, um die Bedingungen zu verändern, damit der Einzelne nach ihrer Vorstellung irgendwie frei oder neu oder anders werden könnte. Man kann schon vieles tun, aber das Grundproblem bleibt trotzdem, es geht um die Tiefe meines Herzens und nicht um die anderen, die auch noch da sind und die mit selben Problemen zu kämpfen haben. Es geht um die Frage, was treibt mich im Innersten an? Und von einem bestimmten Zeitpunkt an kann ich nicht mehr sagen, die anderen sind schuld. Also ich kann schon noch, aber es ist nicht die Wahrheit. Nicht die anderen sind schuld, nicht die Gesellschaft, die Zeit, die Menschen, sondern wir können es auch anders formulieren. Ich allein bin verantwortlich für mein Leben. Und wenn wir von Verantwortung sprechen, dann heißt es nicht, ich allein muss alles verantworten oder ich allein bin schuld an allem. Denn das werden wir deutlich sehen können. An manchen in meinem Leben sind auch tatsächlich andere schuld. Da mag es manche Gewalt gegeben haben, manchen Missbrauch, manches Ungeschickte, manche Lieblosigkeit, manches, was schräg und falsch war in meinem ganzen Leben, was mich auch zu dem gemacht hat. Aber es geht nicht darum, ob ich an allem schuld bin oder nicht, sondern darum, dass ich von einem bestimmten Zeitpunkt an, und ich würde ganz grob einmal formulieren, nämlich dann, wenn ich sagen möchte, von nun an bin ich erwachsen. Dass ich spätestens von diesem Zeitpunkt an mein eigenes Leben verantworten darf. Ich darf die Verantwortung übernehmen. Also nicht so sehr, ich muss jetzt alles tragen, was es ist, sondern ich darf von heute an die Verantwortung dafür übernehmen, nicht wie mein Leben geworden ist, sondern was jetzt aus meinem Leben werden soll und werden kann. Das können nicht die anderen bestimmen, sondern das kann allein ich bestimmen. Auch wenn ich noch nicht weiß, was aus meinem Leben werden wird und werden kann, aber dass ich sagen kann, so will ich nicht mehr weiterleben. Auch mit meinen Schäden nicht, auch nicht mit dem, was andere an mir angerichtet haben möglicherweise, sondern ich will mich aufmachen, ich will aufstehen, ich will mich bewegen und ich will sehen, wie es gelingen kann, dass mein Leben anders wird. Und dafür kann ich, dafür darf ich die alleinige Verantwortung für mich übernehmen. Ich muss also nie mehr sagen, es liegt immer an den anderen, weil die so schräg sind, weil die so schwierig sind. Ich kann immer sagen, nein, ich nehme mein Leben in die Hand, übernehme die Verantwortung und ich will klären, wie will ich von heute an mit meinem Leben umgehen? Wofür will ich leben? Wie will ich mein Leben gestalten? Wofür will ich meine Kraft, meine Zeit, meine Begabungen, alles das, was mein Leben auch im Positiven ausmacht? Wofür will ich das einsetzen? Oder im schlimmsten Fall auch, wie gehe ich mit diesem Totalschaden meines Lebens von heute an um? Ich kann natürlich noch lange sagen, ja, weil die Welt so war und weil die anderen so waren. Oder ich kann sagen, von heute an will ich mich um diesen Totalschaden, um diesen Schrotthaufen meines Lebens und meiner Biografie selber kümmern. Wie ich mich darum kümmere, ist eine andere Frage. Aber ich darf das sortieren und darf sagen, ab heute will ich nicht mehr den anderen die Schuld geben, sondern ich stehe auf, ich mache mich auf, ich will nicht mehr Sklave meines Lebens, Skriptes sein, meiner Programmierung, sondern ich will mich treiben lassen von einem anderen Geist. Ich brauche etwas Neues. Nicht die alten Wunden und Verletzungen oder die Minderwertigkeitsgefühle oder die Angst oder die Feigheit oder den Hochmut oder die tausend Zwänge, die es in dieser Welt gibt, auch im Leben von Einzelnen gibt, sondern ich will mich aufmachen. Und wenn wir dann noch einmal hinsehen, dann merken wir, auch David war das alles nicht fremd, sondern für David war das etwas, was er aus seinem eigenen Leben permanent vor Augen hat. Und wenn wir die Bußpsalmen von David einmal lesen, das können wir heute Abend nicht tun, diese 7 Psalmen, Psalm 6, 32, 38, 51, 102, 130, 143, dann kriegen wir einen Eindruck davon, wie tief das auch in ihm saß und wie hilflos er sich selber ausgeliefert war. Gib mir einen neuen, beständigen Geist. Ich habe diesen Geist nicht. Ich kriege das nicht hin. Ich brauche dein Eingreifen. Aber er war dafür verantwortlich, dass er aufstand, dass er sich umwandte, dass er umkehrte und sagt, Herr, wenn du nicht hineinkommst mit deinem Geist in mein Leben und alles neu machst, dann werde auch ich mit meiner Entscheidung nicht vorankommen. Und dann sind wir ganz nah bei diesem Punkt, nämlich wenn es heißt, bei dir ist die Quelle des Lebens. Darum ging es mir in diesen Überlegungen, nämlich dass das nicht nur ein nettes, schönes Bild ist, das man für den Kalender nehmen kann. Es gibt ja tausende von christlichen Kalendern, wo immer gleich auf der ersten Seite diese Quelle zu sehen ist, so ein Wasserfall mit einem schönen, klaren Fluss. Ist ja auch schön, gebe ich gerne zu. Aber es geht nicht um ein schönes Bild für unser Leben, sondern es geht um das Leben selber, das darin zum Ausdruck kommt. Bei dir ist die Quelle des Lebens. Auch wenn wir sagen müssen, die meisten Quellen fangen ganz klein an und ganz unscheinbar. Wenn Sie die Quellen des Rheines nehmen, also ich habe da auch nicht nachgesehen, wo das jetzt genau ist und wie das heißt und in welchem Ort das ist, aber dass diese Quelle vom Rhein ein Rinnsal ist, und von der Donau auch, von Euphrat und Tigris, vom Nil, überall fängt es an mit einem kleinen Rinnsal. Irgendwo in den Bergen kommt da irgendwo eine kleine Quelle und bahnt sich ihren Weg und nimmt immer größere Maße an, bis es zu einem riesigen Strom geworden ist. Das ist eine Quelle. Und wir ahnen, warum gerade dieses Bild genannt ist. Nicht, dass da ein Krug mit Wasser steht. Oder ein Brunnen oder eine Zisterne, das Bild kommt ja auch noch. Sondern dass wir es hier mit einer lebendigen Quelle, mit einer Quelle des Lebens zu tun haben, die immer größer wird, immer mächtiger und vor allem immer klar bleibt. reinstes, lebendiges Wasser. Und jetzt heißt es, bei dir ist die Quelle des Lebens. Und das heißt natürlich, bei dir allein. Nur bei dir finden wir dieses Leben und bei dir quillt dieses Leben heraus. Wir haben also nicht nur dieses wunderschöne Bild und dieses lebendige Bild von der Quelle, sondern wir haben auch einen Ort, eine Adresse, einen Namen, wo wir sagen können, da beginnt diese Quelle und wenn ich das Leben finden will, dann brauche ich diesen Ort, dann brauche ich diese Quelle, diesen Namen, weil alles Leben aus dieser einen Quelle kommt. Also nicht nur das, was wir als manchmal als Spiritualität bezeichnen, kommt aus dieser Quelle, sondern es gilt prinzipiell, dass alles Leben von Anfang an aus dieser Quelle kommt, alles Lebendige kommt von ihm, nicht aus einer Urzelle, die plötzlich da war, nicht aus einem Einzeller, einer Amöbe oder ähnlichem, sondern alles kommt aus dieser Quelle, von der Johannes ganz am Anfang sagt, aus dem Wort Gottes. Alles kommt aus einem Wort. Die gläubigen Biologen sagen, da gibt es auch Bücher darüber, am Anfang war die Information. Nämlich das, was Gott hineingelegt hat in dieses Wort und aus diesem Wort kommt alles, was geschaffen ist. Alles Leben kommt aus diesem Wort, aus dieser Quelle. Und umgekehrt heißt es auch, aus dieser Quelle kommt nie etwas anderes als Leben. Dass wir also nicht irgendwie sortieren müssten, was alles noch aus dieser Quelle kommt. Es kann aus einer Quelle nicht Süßes und Bitteres zugleich kommen, sagt Jakobus. Es ist immer eines. Aus dieser Quelle kommt nie etwas anderes als Leben. Kein Tod, kein Verderben, kein Vernichten, keine Lüge, keine Sünde. Nichts von all dem kommt aus dieser Quelle, sondern aus dieser Quelle kommt alles, was lebendig ist und was lebendig macht. Das biologische Leben sowieso, alles, was unser Leben ausmacht, aber auch alles Heil, alle Gnade, alle Kraft. Alles Licht, alle Weisheit, alle Erkenntnis, alle Erlösung, alles führen wir zurück auf diese eine Quelle und von daher kommt alles. Und alles führt auch wieder zum Leben. Das heißt, wenn ich an dieser Quelle stehe und aus dieser Quelle lebe, dann muss mein Leben lebendig werden. Und dann wird in meinem Leben nichts anderes sein, auf Dauer und zum Ziel hin als allein das Leben. Alles führt zum Leben, alles macht lebendig, in allem ist das Leben selbst. Wir können auch neutestamentlich sagen, das ist das ewige Leben. Also nicht nur ewig im Sinn, das ist das Leben ohne Ende, sondern auch das ist das Leben, das aus der Ewigkeit in diese Zeit hineinbricht. Leben in Ewigkeit und Leben aus der Ewigkeit. Und das haben wir in manchen Formulierungen. Johannes 4, Vers 13 folgende etwa, wo Jesus mit der Frau am Brunnen spricht, da oben in Samaria. Jesus antwortete und sprach zu ihr, wer von diesem Wasser trinkt, den wird wieder dürst. Also das Wasser aus diesem Brunnen. Immerhin der Brunnen Jakobs. Das war nicht irgendein Brunnen, sondern der Brunnen Jakobs. Und trotzdem gilt von diesem Brunnen, wer von diesem Wasser trinkt, den wird wieder dürsten. Wer aber von dem Wasser trinken wird, das ich ihm gebe, den wird in Ewigkeit nicht dürsten. Sondern das Wasser, das ich ihm geben werde, das wird in ihm eine Quelle des Wassers werden, das in das ewige Leben quillt. Und wir merken schon, hier kommt es schon zu einer ersten Umkehrung. Nicht nur des Wassers werden, das in das ewige Leben quillt. Und wir merken schon, hier kommt es schon zu einer ersten Umkehrung. Nicht nur, dass plötzlich bei mir das Leben beginnt, sondern dass in mir eine neue Quelle entsteht, dass in mir das Leben quillt, eine Quelle des Wassers wird, das in das ewige Leben, in die Ewigkeit hineinquillt. Es kommt aus der Ewigkeit und es führt, es bringt in die Ewigkeit. Und zwar schon jetzt. Nicht erst, wenn wir die Augen irgendwann geschlossen haben, kommen wir in die Ewigkeit, sondern durch diese Quelle, durch dieses Wort, durch das, was wir von ihm haben, betreten wir schon jetzt den Raum der Ewigkeit. Und niemand kann uns das nehmen, dass wir schon jetzt Anteil haben an diesem ewigen Leben und in seiner Gegenwart sind. Es ist die Quelle des Lebens und es führt zum Leben und es macht lebendig. Und die Frage von Paulus am Ende von Römer 7, wo es hieß, wer wird mich erlösen von diesem todverfallenen Leibe, der ein Sklave dieser innewohnenden Gesetzmäßigkeiten, dem Gesetz der Sünde ist, wer wird mich erlösen von diesem todverfallenen Leibe? Und dann kommt es ein bisschen zu knapp fast am Ende von Römer 7 mit einem einzigen Satz, Dank sei Gott durch Jesus Christus, unseren Herrn. Das ist aber ja nur deswegen der letzte Satz, weil man irgendwann eine Kapiteleinteilung vorgenommen hat. Eigentlich ist die Antwort Römer 8. Das ganze Kapitel Römer 8. Dank sei Gott durch Jesus Christus, unseren Herrn. Und jetzt kommt Römer 8. Die ganze Fülle, die da zu sehen ist. Aber dass diese Grunderkenntnis für uns ganz entscheidend ist, dass alles Leben von ihm kommt, aus dieser Quelle kommt, dass nichts anderes aus dieser Quelle kommt und dass das Leben nie irgendwo anders zu finden ist als nur an dieser Quelle. Alles, was mein Leben lebendig macht, erlöst, gesund macht, frei macht, kommt von dieser Quelle. Alles, was mein Leben lebendig macht, selig macht, erfüllt, kommt von ihm. Wir haben das gesungen in den letzten Wochen unzählige Male, der Heil und Leben mit sich bringt. Und das war ja wirklich so gemeint, der Heil und Leben mit sich bringt, dass in ihm alle Kraft, alle Fülle, alle Weisheit ist, aber immer nur in ihm und nicht auch noch woanders. Alles andere ist ein Gemisch aus allem Möglichen, aber nicht mehr diese reine Quelle der Wahrheit. Alle gute Gabe und alle vollkommene Gabe kommt von oben herab, von dem Vater des Lichts, bei dem keine Veränderung ist, noch Wechsel des Lichts und der Finsternis. Alles kommt ausschließlich von ihm. Und das gilt sogar für die Gerichte Gottes in seiner Geschichte. Die Gerichte Gottes über sein Volk, Israel, mit denen er immer eines im Sinn hatte, nicht Tod und Vernichtung, sondern immer Leben. Gott hat immer Leben im Blick. Und alle Gerichte Gottes haben immer das Leben zum Ziel. Es soll immer lebendig machen, sogar die Gerichte. Gott will nicht den Tod des Gottlosen, sondern dass er lebe. Das ist ein Grundsatz schon im Alten Testament in den Propheten. Und das alles haben wir in einer Gestalt, in einem Namen, in einem Gesicht, nämlich in Jesus. Alles, diese lebendige Quelle, haben wir in Jesus. In jeder Situation meines Lebens darf ich auf ihn sehen, auf ihn warten, zu ihm kommen, zu ihm rufen und ihn wirklich auch erkennen und sehen. Den Unmündigen hast du es offenbart. Ja, ich bin so einer von den Unmündigen, die ein wenig verstanden haben. Ich habe längst nicht alles verstanden und Sie wahrscheinlich auch nicht. Da sind noch viele Fragen offen, aber dass wir das Wesentliche, das Wichtigste, das Entscheidende verstanden, erkannt haben in unserer Unmündigkeit. Und dass ich sicher sein darf an dieser Quelle, dass ich kein niemals kein abgestandenes Wasser kriege. Kein bitterer Nachgeschmack, keine trübe Brühe, sondern je näher ich an der Quelle bin, desto klarer ist das Wasser des Lebens und desto lebendiger wird es in meinem Leben. Und das ist so wichtig für uns, nicht nur für uns persönlich, sondern auch für alles, was wir an Zeugnis anderen sagen. Es gibt nur eine Quelle des Lebens und die haben wir immer nur, in Anführungszeichen, nur in Jesus. Mehr braucht es nicht. Alles andere ist keine Quelle des Lebens, sondern da mag es manche andere Quellen noch geben. Da sind auch Quellen der Sünde, der Lüge, des Verderbens, des Todes. Vieles andere ist verdorben, vergiftet, vermischt. Wenn wir an den Sauerteig denken, von dem Paulus gesprochen hat, dass der Sauerteig der Sünde alles durchsäuert, dass da auch manches von dem, was da einmal lebendig in uns war, durchsäuert werden könnte, das ist seine Sorge, seine Befürchtung, dass ein wenig Sauerteig der Sünde den ganzen Teig durchsäuert. Ja, das passiert, das müssen wir zugeben, auch in unserem Leben. Umso mehr gilt immer zurück zur Quelle. Reversus ad fontem, haben mir manche immer wieder gesagt, klingt ja auch schön, aber was heißt denn das, zurück zur Quelle, zurück zu Jesus, immerhin zu ihm? Und die geniale Verheißung, die wir haben, lautet, wer an mich glaubt, wie die Schrift sagt, von dessen Leib werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Dass ich also nicht nur lebendiges Leben empfange, sondern dass etwas Lebendiges, etwas auch Leben Schaffendes durch mich hindurchfließen darf, von mir ausgehen darf, dass es sogar zu einem Strom werden darf, zu Strömen werden soll, in meinem kleinen Leben. Wer an mich glaubt, wie die Schrift sagt, und das ist die Voraussetzung dafür, wer an mich glaubt, wie die Schrift sagt. Ich habe das schon manchmal erwähnt, ich habe das lange Zeit missverstanden und immer gedacht, es müsste heißen, die Schrift sagt, du musst glauben, also glaube. Ja, so als ein Appell, als ein Befehl. Die Schrift sagt, ihr müsst glauben. Und wenn ihr glaubt, dann werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Also du musst nur glauben. Hauptsache, du glaubst irgendwie an Jesus. Wie auch immer. Hauptsache, du führst seinen Namen im Munde oder du bekennst dich irgendwie zu ihm, zum christlichen Glauben oder so etwas. Du musst nur glauben. Gemeint ist etwas anderes. Wenn du glaubst, wie die Schrift sagt. Also nicht, wenn du glaubst, weil die Schrift sagt, dass du glauben sollst, sondern wenn du glaubst, wie die Schrift sagt, wie du an mich glauben sollst. Wenn du glaubst, wie die Schrift sagt, wie die Schrift von mir zeugt, das ganze Bekenntnis, die ganze Offenbarung von diesem Jesus, alles, was dazugehört, dann werden Ströme lebendigen Wassers von dir fließen. Und da müssen wir natürlich fragen, was sagt denn die Schrift über Jesus? Und von Johannes her müssen wir sagen, was sagt denn die Schrift im Alten Bund über Jesus? Da werden manche sagen, wieso? Da ist doch von Jesus gar nicht die Rede. Da steht doch gar nichts. Und andere werden sagen, da ist doch alles über Jesus, alles, Gesetz, Propheten, Psalmen, überall sehen wir Jesus. Wer Jesus kennt, der sieht auch überall Jesus. Wer Jesus nicht kennt, der sieht überall nur Gesetz. Und Psalmen und Lieder und Gebete und Propheten, die man nicht versteht. Wer Jesus kennt, der sieht überall Jesus. Was sagt die Schrift über Jesus? Und wenn wir die ganz großen Bekenntnisse noch einmal sehen, die dann natürlich im Neuen Bund, im Neuen Testament stehen, aber sich natürlich auf den Alten Bund beziehen. Johannes 1 haben wir noch im Ohr. Und ich will das nur ein wenig verkürzt wiedergeben heute Abend. Im Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und Gott war das Wort. Dasselbe war im Anfang bei Gott. Alle Dinge sind durch dasselbe gemacht und ohne dasselbe ist nichts gemacht, was gemacht ist. In ihm war das Leben und das Leben war das Licht der Menschen. Das war das wahre Licht, das alle Menschen erleuchtet, die in diese Welt kommen. Und das Wort ward Fleisch und wohnte unter uns und wir sahen seine Herrlichkeit. Eine Herrlichkeit als des eingeborenen Sohnes vom Vater, voller Gnade und Wahrheit. Und das ist dann ganz eindeutig. Alles kommt aus einem Ursprung, aus einer Quelle. Und dieser Ursprung ist nichts anderes und niemand anderes als der fleischgewordene Sohn des Vaters in seiner ganzen Herrlichkeit und Macht. Und dann ist er plötzlich da. Dann sehen wir Jesus. Und er ist nicht nur der Fleischgewordene, nicht nur der, der an Weihnachten Mensch geworden ist, sondern er ist der ewige, der eingeborene Sohn, der von Anfang an beim Vater und im Vater war. Oder das andere Bekenntnis, das natürlich dazu gehört aus Philipper 2. Er, der in göttlicher Gestalt war, hielt es nicht für einen Raub, Gott gleich zu sein, sondern entäußerte sich selbst und nahm Knechtsgestalt an, war den Menschen gleich und der Erscheinung nach als Mensch erkannt. Er erniedrigte sich selbst und ward gehorsam bis zum Tode, ja zum Tode am Kreuz. Darum hat ihn Gott auch erhöht und hat ihm den Namen gegeben, den Namen gegeben, der über alle Namen ist, dass in dem Namen Jesu sich beugen sollen aller derer Knie, die im Himmel und auf Erden und unter der Erde sind und alle Zungen bekennen sollen, dass Jesus Christus der Herr ist, zur Ehre Gottes des Vaters. Und hier haben wir diesen riesengroßen Bogen von der Urewigkeit an, über alle Zeit bis in Ewigkeit, die noch kommt. Und wenn wir noch einmal fragen, was sagen denn das Gesetz und die Propheten und die Psalmen, dann haben wir hier alles zusammengefasst. Da steht schon alles. Wenn wir es denn verstehen, wenn wir nicht von selbst drauf kommen, was da alles enthalten ist, dann würde ich Sie einfach einladen, lesen Sie den Hebräerbrief Kapitel 1 bis 10. Den Rest können Sie dann auch noch lesen, den werden Sie dann auch automatisch lesen, aber lesen Sie Hebräer 1 bis 10, dann kriegen Sie eine Ahnung, da ist alles zusammengefasst, was die Schrift über Jesus sagt. Wer an mich glaubt, wie die Schrift sagt. Und wenn Sie das ein wenig verstanden haben, dann werden Sie aus dem Staunen nicht mehr herauskommen, was die Schrift des alten Bundes alles über Jesus sagt. Und wie gewaltig das ist, wie groß das ist. Aus dem Staunen wird Faszination. So geht es mir jedenfalls und ich weiß von manchen anderen, dass sie es nicht anders erlebt haben. Aus der Faszination wird Anbetung. Wird Lob der Herrlichkeit und der Gnade Gottes, Lobpreis seiner herrlichen Gnade. Das kennen wir wieder von Paulus. Oh, welch eine Tiefe des Reichtums. Beides, der Weisheit und der Erkenntnis Gottes, wie unbegreiflich sind seine Gerichte und unerforschlich seine Wege. Und wenn Sie noch nicht genug haben, lesen Sie auch noch Römer 3, 5, 6, 7, 8 und Sie werden sehen, was da alles über Jesus zu sehen ist im Alten Testament. Was sagt die Schrift über Jesus? Und wenn Sie das glauben können, was die Schrift über Jesus sagt, dann werden Sie das fast körperlich spüren, wie da ein Strom in Ihr Leben hineinkommt. Und vielleicht sogar wieder ein Strom von Ihrem Leben irgendwann auch ausgehen darf, Ströme lebendigen Wassers, weil Sie nicht mehr anders können. Vor lauter Staunen, vor Faszination, vor Anbetung, vor Lobpreis, vor Dank, vor Freude, vor Erfüllung, über all dem, was Sie in Jesus sehen und in der Fülle seines Wortes über ihn finden. Ströme lebendigen Wassers. Unser Bekenntnis heißt Jesus Christus. Immer der Name voran. Jesus gestern, heute und derselbe auch in Ewigkeit. Jesus, der Sohn des lebendigen Gottes, Jesus, das fleischgewordene Wort Gottes, Jesus, der Gekreuzigte, Jesus, der Auferstandene, Jesus, der zu Rechten Gottes des Vaters ist, Jesus, der Wiederkommende, Jesus, der Erlösende, Jesus, der alles Vollendende, ist immer derselbe, gestern, heute und derselbe auch in Ewigkeit, Jesus, der König aller Könige, der Herr aller Herren. Jesus, der von Ewigkeit her schon immer gewesen ist. Und das sind nicht ein paar spinnige Gedanken von wenigen, die das so sehen, sondern das ist das Bekenntnis der Gemeinde Jesu. Das gehört zum Bekenntnis der Gemeinde Jesu. Das ist das Bekenntnis der Kirche. Hat sie leider vergessen. Vieles davon hat sie vergessen. Das ist die Quelle, aus der alles kommt. Und dann sehen wir etwas ganz Irres, etwas ganz Verrücktes, nämlich etwas, was es schon im Alten Testament gegeben hat und was sich permanent wiederholt, nämlich Jeremia 2, wo es dann plötzlich heißt, denn mein Volk tut eine zwiefache Sünde. Mich, die lebendige Quelle, verlassen sie und machen sich Zisternen, die doch rissig sind und kein Wasser geben. Das ist etwas, was man ständig beobachten kann. Wenn man ein wenig aufmerksam die Blätter liest, die auch durch die kirchlichen Kreise gehen, all das wahrnimmt, wie sieht das eigentlich aus mit dem Glauben, wie die Schrift sagt? Und dann sehen wir, da ist wenig Glaube an Jesus, wie die Schrift sagt. Da ist alles Mögliche an Glauben, aber nicht der Glaube, wie die Schrift sagt. Mich, die lebendige Quelle, verlassen sie und machen sich Zisternen, die doch rissig sind und kein Wasser geben. Und wir das überall sehen können, wie ganze Kreise, Gemeinden, Theologen, Pfarrer, Prediger, einzelne Christen mit diesem Namen Jesus, der ja die Quelle ist von allem, mit diesem Namen Jesus nichts mehr oder nur noch wenig anzufangen wissen. Und der Name Jesu immer mehr verschwindet in der Verkündigung, in der Wahrnehmung, im Bekenntnis. Und andere Bekenntnisse immer stärker werden. Dass am Ende noch eine Randfigur ist in der Verkündigung. Ja, man liest das nochmal und betont es vielleicht nochmal. Aber ansonsten ist er nur eine interessante Gestalt, eine Vorbildfunktion, vielleicht ein Prophet. Aber nicht mehr der, der er von der Schrift her eigentlich ist. Dass nicht mehr an ihn geglaubt wird, wie die Schrift sagt. Und was ist das? Das ist ein Desaster. Das ist die größte Katastrophe, die es überhaupt geben kann. Eine Kirche, Hunderttausende, Millionen und Abermillionen von Christen, ich glaube, ich übertreibe nicht, die mit dem Namen Jesu, mit der Quelle des Lebens nur noch wenig anzufangen wissen. Dass diese Quelle alles Lebendigen ignoriert wird, nicht mehr gesehen wird, nicht mehr verkündigt wird und stattdessen tausend gute Ideen entstehen und mehr, wie man das Gemeindeleben wieder lebendiger gestalten könnte. Da gab es was ganz Schräges. Die letzten Tage über die Weihnachtszeit und über den Jahreswechsel war immer wieder der Bericht von einem Pfarrer aus Hamburg, der jetzt Skateboard fährt und der Piercing-Ringe in der Nase hat und auf diese Weise die jungen Leute erreicht. Kann ja auch sein, dass für manche junge Leute das irgendwie noch etwas auslöst. Aber wenn das schon alles ist, wenn das unsere Ideen sind, die Jesus ersetzen sollen, die Wahrheit, die Quelle ersetzen sollen, dann ist das zu wenig. Viele Ideen, aber die Quelle ist nicht mehr da. Vielleicht noch ein paar Restbestände, aber es ist dramatisch, wenn man diesen Namen nicht mehr kennt und diese Quelle nicht mehr findet, weil keiner mehr weiß, wie das denn funktionieren soll. Wo ist denn mein Heil meines Lebens? Wie komme ich denn zur Wahrheit? Wie finde ich denn neues Leben? Doch nicht durch die Kirche oder durch irgendwelche Programme, sondern nur dann, wenn diese lebendige Quelle in der Gemeinde Jesu auch lebendig ist und lebendig bleibt. Ich könnte es auch anders sagen, wenn ich zwei verschiedene Quellen hätte und die eine sprudelt lebendig und wird dann sichtbar zu einem großen und breiten und mächtigen Strom und daneben ist eine andere Quelle, die tröpfelt so vor sich hin, wie so ein kaputter Wasserhahn, den ich mir richtig schließt. Dann muss ich ja nicht lange überlegen, welche Quelle ich nun wähle. Dann nehme ich natürlich die, von der ich sagen kann, das ist Leben. Da ist eine Macht zu sehen, da ist Lebendigkeit, da ist Heil, da ist die Fülle zu sehen. Also wende ich mich doch dieser Quelle zu. Und das ist meine Entscheidung. Meine Entscheidung, dass ich sage, das ist meins. Da muss ich sein. oder ob ich sage, ich warte mal, ob es nicht noch andere Quellen gibt. Wie blöd kann man eigentlich sein? Das ist meine Quelle, mein Leben. Ich weiß noch, ich habe das auch schon manchmal erzählt am Beginn meines Studiums, als unser einleitender Dozent uns sagte, wenn Sie Theologie studieren wollen, dann müssen Sie erstmal alles vergessen, was Sie bis jetzt geglaubt haben. Alles in Frage stellen. Und ich in dieser ersten Stunde schon wusste, das werde ich nicht tun. Aus einem ganz einfachen Grunde, nicht weil ich es besser wüsste, weil ich klüger wäre als die großen Theologen, sondern aus einem ganz einfachen Grunde, weil ich in diesem Augenblick gesehen habe, das ist mein Leben und das gebe ich nicht her. Und daran, an dem Kreuz Jesu, an diesem Namen Jesus, hängt mein ganzes Leben und ich werde nichts davon in Frage stellen. Ich werde über alles nachdenken, aber ich werde daran festhalten. Das ist meine Quelle, aus der ich lebe. Und wenn wir das noch ein Stück weiter verfolgen wollen, und damit schließe ich heute Abend, dass wir noch ein Bild haben von dieser Quelle, nämlich am Ende der Bibel, wo das noch einmal in aller Klarheit und Deutlichkeit zu sehen wird, dass wir nämlich nicht schon an diesem großen, breiten Strom stehen in seiner ganzen Fülle, sondern dass der eigentliche große Strom erst noch kommt. Nämlich Offenbarung 22, wo es heißt, und er zeigte mir einen Strom lebendigen Wassers, klar wie Kristall, der ausgeht von dem Thron Gottes und des Lammes, mitten auf dem Platz und auf beiden Seiten des Stromes Bäume des Lebens, die tragen 12-mal Früchte. Jeden Monat bringen sie ihre Frucht und die Blätter der Bäume dienen zur Heilung der Völker. Das ist so genial. Ich habe letzte Woche noch jemand gefragt, was wird denn mit den Völkern? Die sind doch dann alle weg. Vom Erdboden gewischt, zurecht, alle hingerichtet. Nein, die Blätter der Bäume dienen zur Heilung der Völker. Und es wird nichts Verfluchtes mehr sein. Und der Thron Gottes und des Lammes wird in der Stadt sein und seine Knechte werden ihm dienen und sein Angesicht sehen. Und sein Name wird an ihren Stirnen sein. Und es wird keine Nacht mehr sein. Und sie bedürfen keiner Leuchte und nicht des Lichts der Sonne. Denn der Herr wird sie erleuchten und sie werden regieren von Ewigkeit zu Ewigkeit. Dieser Strom ist denen verheißen, die an Jesus glauben, wie es die Schrift sagt. Glauben Sie nichts anderes, nichts anderes. Konsequent, was die Schrift sagt über Jesus im Alten und im Neuen Bund. Wir beten noch. Herr Jesus Christus, wir wollen dir von ganzem Herzen danken, dass wir in dir alles haben, dass wir zu dir kommen dürfen, dass wir dich kennen, dass wir deinen Namen haben, dass wir dich auch in der Dunkelheit anrufen dürfen und wissen, du hörst unser Rufen, du siehst unser Leben, du siehst unsere Wege, du siehst auch unsere Schuld, unser Versagen, unsere Kleinkariertheit. Alles das, was unser Leben ausmacht, ist dir offen vor Augen und trotzdem hast du uns von Herzen lieb und bist für uns da und lässt uns nicht so, wie wir sind, sondern wir sind eingeladen bei dir zum ewigen Leben und zur ganzen Fülle, die in diesem Leben zu finden ist. Und darum bitten wir dich von ganzem Herzen, dass wir nicht irgendwo stehen bleiben auf unserem Weg, dass wir nicht irgendwann zufrieden sind mit dem, was schon geworden ist, sondern dass wir uns jeden Tag neu ausstrecken nach dem, was da vor uns ist, ausstrecken nach dem, was droben ist, in der Ewigkeit und aus der Ewigkeit. Und wir danken dir für diese Lebendigkeit, die von dir kommt und die in unser Leben hineinkommen darf. Geben dir darüber alle Ehre, wollen auf dich sehen, wollen uns faszinieren lassen von dir und von dem, was wir in deinem Wort sehen dürfen. Wir loben dich und wir ehren deinen Namen und wir halten uns an dein Wort. Gelobt seist du.